Herzlich willkommen zu einem kleinen Experiment. Heute haben wir hier ein Podcast-Thema und wir haben bei einer ordentlichen Veranstaltung vom Marketing-Club mit etwa 20 Zuhörern Rufen Kasten zu Gast. Hallo Rufen, herzlich willkommen. Schön, dass du nicht nur dich mitgebracht hast, sondern das gesamte Equipment. Und alles, was dazugehört, um eben einen Podcast tatsächlich zu machen. Rufen, wie fange ich am besten mit dir an? Gestalterhütte, könnte man sagen. Du bist bekannt unter gestalterhütte.de, richtig?
Ja, also ich habe tatsächlich mal eine kleine Unternehmung selbst betrieben, von 2004 bis 2011 und habe Webseiten gebaut, vornehmlich in erster Linie. Und später hat sich das gewandelt Richtung digitaler Kommunikation. Also als Facebook, Twitter etc. immer größer wurden in Deutschland. Und am Anfang stand dann die Frage, brauchst du einen Firmennamen? Und dann war die Stahlhütte. Ich bin gebürtiger Duisburger, die Stahlhütte, die lag nah. Und dann meine Frau hat gesagt, mach doch eine Stahlhütte. So ist das dazu gekommen. Und als ich dann irgendwann mich wieder in Festanstellung begeben habe, Kanäle beibehalten, weil sie quasi schon zu einer Personenmarke auch geworden sind tatsächlich.
Du sprichst es an, Personenmarke, dich kennen unter diesem Namen relativ viele. Wie viele sind das ungefähr?
Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auf den Kanal an.
Sag mal.
Bei Twitter knapp 13.000 zum Beispiel.
Okay.
Also es ist ganz unterschiedlich. Es ist aber auch, es steht und fällt mit dem persönlichen Engagement.
Hast du im Laufe der Zeit auch dort Schwankungen der Zahlen schon erlebt?
Ja, ich habe tatsächlich während meiner Selbstständigkeit oder auch heute noch, ich probiere sehr viel aus. Ich bin ein kleiner Tech-Nerd, ich spiele mit Tools und Formaten und es gab mal eine Hochphase, wo man probiert hat, schon damals unter, heute würde man sagen KI, unter Berücksichtigung von Tools, mehr Follower zu generieren als auf organischem Wege. Und irgendwann kam dann die Retourkutsche und dann war dann die Hälfte wieder weg.
Weg waren sie.
Also ich habe keine Follower gekauft. Das ist ja auch, da gibt es ja heute für jeden Kanal bei eBay für 3,99 100 Follower. Aber das merkt man natürlich sofort. Aber es gab damals andere Mechanismen, also so Tools, wo man dann automatische Likes gesetzt hat oder irgendwelche Kommentare hinterlassen hat. Solche Geschichten. Das war eine spannende Zeit.
Also wer tatsächlich Rufen folgt, der weiß, dass er das mit viel, viel Intensität macht und eine unheimliche Frequenz hat. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Tag gab in den letzten 50 Jahren.
Ich bin jetzt gefühlt seit 1995 online und keinen Tag offline gewesen.
Und Reider magst du, so in deiner Selbstbeschreibung.
Genau, ich bin ein Ruhrpott-Gewächs, Jahrgang 74, genau wie mein Arbeitgeber. Und bin mit Atari und Reider aufgewachsen.
Du sagtest, du hast vorhin genannt, du kommst aus Duisburg und wir sind jetzt hier in Bochum. Wie bist du denn von Duisburg nach Bochum gekommen? Also so weit ist es nicht, aber so, dass du hier auch tatsächlich arbeitest.
Das kann schon eine Strecke sein. Also, ja, der Lebenslauf hat mich erstmal geprägt, tatsächlich vom Stahl. Ich war zu faul zum Abitur, dann musste ich eine klassische Ausbildung machen und habe dann, wie es sich für einen aus heutigen Aspekten oder aus heutigen Gesichtspunkten gehört, klassischen Banker mit Marketing-Hintergrund erstmal eine Elektrikerlehre gemacht. Und dann habe ich im Krankenhaus Zivildienst gemacht und habe überlegt, ach, das ist aber auch nett hier, könnte es ja auch hier bleiben, aber dann wäre ich wahrscheinlich vor die Hunde gegangen. Ich habe einen großen Respekt vor Pflegepersonal, aber für mich wäre das halt nicht so. Dann, das war so 93, 94, schwappte das Internet nach Deutschland und hat mich sofort in seinen Bann gezogen und dann bin ich da beruflich als Autodidakt. Es gab damals, es gab keine Lehrgänge, es gab keine Studiengänge. Ich habe mit einem Volkshochschulkurs HTML angefangen und habe Webseiten gebaut und zwei Jahre später saß ich in einer Agentur in Neuss und wir haben für Mercedes-Benz-Zulieferer die ersten händisch programmierten Webseiten gebaut. Dann haben das Ganze seinen Lauf. Und dann war ich zwischendurch mal selbstständig und das war aber auch nicht so das Richtige. Und dann bin ich an eine kleine Social-Media-Beratungsagentur nach Köln gekommen und habe in der Zeit mich auch ganz stark mit Social Media für Kunst und Kultur beschäftigt und habe dann dort ein Barcamp, das Startcamp Köln, veranstaltet. Und dann ist jemand an mich herangetreten, hat mich zur Seite genommen und gesagt, könntest du dir nicht vorstellen, vielleicht auch in Bochum zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, wo denn? Ja, in der Bank. Da habe ich gesagt, bist du bescheuert? Und dann hat er, ich gehe doch nicht in der Bank, das sind alles Abzocker. Und dann hat er gesagt, gib mir 5 Minuten. Und dann hat er 5 Minuten erzählt, das war Hannes Korten. Und dann habe ich gesagt, okay, wann soll ich anfangen? Jetzt bin ich im Ruhrpott in Bochum.
Hannes Korten hat dich nach Bochum zur GLS-Bahn gelockt und hat damals gesagt, weißt du was, wen ich bekommen habe, kann ich dir gar nicht verraten. Doch, verrat mal, ist der Rufen. Und ich, oh, das ist ja gut. Ist der Banker? Jo, der ist auch noch Banker. Also das war ganz spannend. Und dann bist du tatsächlich auch zur Bank gekommen und hast dort erstmal Social-Media-Kanäle übernommen, mit begleitet und hast so ein bisschen den Hannes tatsächlich begleitet in dem, was er tagtäglich gemacht hast. Und bist dort immer mehr in diese Aufgabe und Rolle auch reingerutscht und bist jetzt sicherlich einer derjenigen, die für die GLS Bank wieder das Gesicht und auch zumindest in den sozialen Kanälen die Stimme ist. Richtig?
Damals eine Handvoll Social-Media-Kanäle übernommen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 12 oder 13 plus Webseite, plus Newsletter, plus Podcast jetzt auch. Ein ganzes Potpourri an Kommunikationsmix zusammen, was ich mittlerweile so bediene.
Nun ist ja die GLS Bank ganz besonders auf ihre Community stolz und das ist eine, sagen wir mal, hohe Verantwortung. Wer einmal gegen Veganer gekämpft hat, argumentativ weiß, dass man da sehr, sehr viel tun muss und kann, aber sie haben natürlich auch, oder die Bank hat natürlich auch ein fantastisches, sagen wir mal, Followerschaft, die tatsächlich alles mitmachen, die sich engagieren. Ist das nicht eine enorme Verantwortung? Wie kriegst du da die Unterstützung im Unternehmen, dass du tatsächlich auch das sagen kannst, ohne dich rückversichern zu müssen, was du sagen willst?
Wir als werteorientiertes Unternehmen haben ja ganz bestimmte Vorstellungen, mit denen wir mit Finanzen umgehen, mit Menschen umgehen und auch die Argumente liegen uns klar auf der Hand. Und solange ich mich im Rahmen dieser Spielregeln bewege, habe ich eigentlich auch freie Hand, wo ich auch sehr glücklich bin, dass ich das so tun kann. Das spielt auch darauf ein, dass wir mit Formaten, auch mit unkonventionellen Formaten experimentieren können, was die ganze Sache dann auch sehr spannend macht.
Das ist auf jeden Fall das richtige Stichwort, denn wir wollen heute ganz konkret über die Podcast-Reihe sprechen, die du eingeführt hast oder die du im Team eingeführt hast. Letztendlich sind wir jetzt, glaube ich, bei Podcast Nummer 24.
24 habe ich gestern aufgenommen, Thema Crowdinvesting.
Crowdinvesting, da gibt es ganz, ganz spannende Themen. Das sind 24 Podcasts. Beschreib mal ganz kurz, was du dir da so immer vorgenommen hast.
Wir haben natürlich als GLS Bank, obwohl wir mittlerweile 45 Jahre am Markt sind, das Problem, dass tatsächlich auch gerade junge Leute überhaupt noch nicht wissen, dass es nachhaltige Banken oder ich muss immer aufpassen, wenn ich das sage, das darf ich eigentlich nicht, aber wenn ich zu einer Party gehe und dann sagt einer, wo arbeitest du, dann sage ich immer, ich bin eine Ökobank. Weil nachhaltige Bank ist tatsächlich ein Begriff, der immer noch nicht so einfach zu vermitteln ist. Und das nachhaltige Bankgeschäft zu vermitteln, weil es noch nicht so viele Leute kennen, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und dafür brenne ich auch für dieses Thema und spiele das dann eben auch entsprechend in allen meinen eigenen Kanälen. Auch das ist auch eine Geschichte, wo man ja heute als Mitarbeiter auch aufpassen muss. Stichwort Kennzeichnungspflicht, ist es jetzt Werbung, ist es nicht Werbung? Da streiten sich die Geister. Die aktuelle Rechtsprechung sagt zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter, der für sein Unternehmen spricht, das als unbezahlte Werbung kennzeichnen muss. Das wissen auch viele nicht. Aber auch in der Richtung arbeiten wir gerade an Workshops, um die Mitarbeiter da vorzubilden. Und einen Podcast zu machen war eigentlich, nun ist das Thema Podcast ist ja nicht neu. Also Podcast gibt es seit über 20 Jahren. Damals die ersten Hörspiele oder Computerspieler, die sich einfach in Mikrofonen haben nebenher laufen lassen. Und wir erleben aber gerade eine Phase, dass in dem Marketing-Mix der Podcast einen sehr viel höheren Stellenwert erreicht. Also wir sehen es ja auch, die Podcast-Zahlen wachsen, die Hörerzahlen wachsen. Es gibt eine sehr spannende Studie von TechCrunch, die können wir nachher in den Shownotes verlinken, wie wir Podcast-Profis so sagen.
Hier unten, ja.
Dass also allein die Monetarisierung von Podcasts hat in den letzten 12 Monaten um 25% zugelegt. Weil ich zum Beispiel auch in einem Podcast eine sehr hohe Frequenz habe von Menschen, die immer wieder den gleichen Podcast hören, wenn sie einmal vorher gefunden haben.